diese Voice-Cloning-Modelle sehe ich eben auch noch als ganz starke Gefahr, was auch eine Form von Deepfake ist. Also jemand ruft dich an, dein oder deine CEO, sagt, ich muss hier ganz schnell dir was schicken, ich bin gerade auf dem Weg zum Flughafen, brauche deine Hilfe. Und dann schicken wir eine Mail massiv an alle Mitarbeitenden. Damals waren wir in einer Welt unterwegs, wo Voice-Cloning noch stundenlanges Trainingsmaterial erfordert hat. Wir sind jetzt in einer Welt, wo wir Sekunden brauchen, nur noch für Trainingsdaten. Und wenn man mal sich umhorcht, ich habe im Bekanntenkreis zwei Fälle schon gehabt, wo Kinder angerufen haben, ihre Eltern, vermeintlich mit der echten Stimme und in einen Unfall verwickelt wurden und dann wurde danach Geld gefragt. Also wir sehen jetzt eine Situation, wo diese Angriffe, wo das technisch möglich ist, das in kürzer Zeit zu skalieren und aber eine neue Qualität zu erreichen. Also etwas, wo wir vor 5 Jahren noch gedacht haben, das ist technisch nicht möglich. Nun ist es technisch möglich und es kommt auch in riesiger Wucht, in riesiger Zahl auf uns zu.
Das hier wird mit Sicherheit ein wichtiger Podcast für dich. Ich habe den CEO der schnell wachsenden Security-Plattform SoSafe zu Gast, Niklas Hellemann. Und aus Bangkok begrüße ich gleich Carsten Nohl. Er ist der Gründer von SR Labs, einer Hackerfirma, die seit über einer Dekade Sicherheitsprobleme löst und schon aufgezeigt hat, wie zum Beispiel Handys von deutschen Politikern ausspioniert werden können. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie man konkret die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöht, wie gemein der Faktor Psychologie ist und wir lernen ganz viel darüber, was Hacker motiviert, wo sie sitzen und wie sie organisiert sind. Herzlich willkommen zu unserer Inside-Talk-Folge von Vodafone Business. Ich heiße Christoph Bursek und neben dem Inside-Talk bringen wir jede Woche auch eine Podcast-Folge unter dem Namen Digitale VorreiterInnen heraus. Du findest in unseren Archiven also genug Futter, um die nächsten Wochen keine weiteren Podcasts mehr zu brauchen. Bevor die Folge jetzt beginnt, noch ein kleiner Hinweis auf das OMR-Festival in Hamburg am 7. und 8. Mai. Vodafone hat einen tollen Stand in der Halle B5 mit vielen Tipps und Learnings zum Thema Cybersecurity. Nebenan ist die Vodafone Red Stage mit sehr guten Gästen und manche Menschen munkeln sogar, die besseren Fachthemen gibt es dieses Jahr nicht auf der überfüllten Festival Stage, sondern in der Vodafone Halle. Schaut vorbei, auch ich darf mit Doppelgänger Philipp Klöckner und KI-Unternehmerin Elisabeth Lorange einen Talk über die Bedeutung von KI im Weltgeschehen halten. Falls du nicht persönlich vor Ort bist, findest du hier in den Shownotes einen Link. Dort kannst du dich kostenlos anmelden zum Livestream. Aber seien wir mal ehrlich, mehr Dopamin gibt es natürlich, wenn man persönlich vor Ort ist. So oder so, wir hören und sehen uns. Jetzt viel Spaß mit meinem Gespräch mit einem Hacker und einem Psychologen. Cybersecurity, let's go. Unser Thema heute ist extrem wichtig. Ich glaube, viele Unternehmen, die gehackt wurden, würden sagen, dass diese Erfahrung zu den schlimmsten Dingen gehört, die sie beruflich so gemacht haben. Und wir haben heute zwei absolut hochkarätige Gäste bei uns. Einmal den Niklas Hellemann, das ist der CEO von SoSafe. In meinen Worten, ich hoffe, er wird mich da verbessern gleich, ist das so eine Plattform zum Training des Verteidigungsmuskels, zum Beispiel Unternehmen. Also, dass man irgendwie sich lernt zu verteidigen gegen Cybersecurity-Angriffe. Und ich habe den Carsten Nohl bei mir. Er ist der Founder und Chief Scientist der Security Research Labs oder abgekürzt SR Labs. Auch da wieder meine Zusammenfassung. Er ist ein ethischer Hacker und die SR Labs sind schon öfter publik aufgetreten oder in den Medien bekannt geworden, haben unter anderem aufgedeckt, wie zum Beispiel Handys über Jahre abgehört werden konnten und man mit einfachsten Mitteln Handys überwachen konnte. Mehr davon und mehr zu den Details gleich natürlich von den Gästen selbst. Im Grunde möchte ich heute so ein bisschen darüber reden, ja, welche Cybersecurity-Bedrohungen sind wirklich wichtig und relevant in 2024? Wie kann ich vielleicht an meinen Devices erkennen, ob ich ausreichend sicher bin oder vielleicht schon gehackt bin? Gibt es irgendwelche Tipps, die ich folgen kann, um Gefahren zu vermeiden? Und ich würde von den beiden auch gerne wissen, was passiert da draußen? Also auch auf Makrosicht. Wie hacken sich zum Beispiel Staaten? Oder gibt es Staaten, die besonders viel hacken oder besonders wenig hacken? KI und Security ist ein großes Thema. Fluch oder Segen oder was davon kommt zuerst? Und natürlich auch die spannendsten Episoden aus dem Security-Leben meiner beiden Gäste. Jetzt erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Lieber Carsten, lieber Niklas, ich freue mich.
Moin Christoph, hi.
Ja, schön, dass wir hier sein dürfen, Christoph.
Meine erste Frage an euch, von zum Beispiel 100 Leuten, die jetzt gerade zuhören, was schätzt ihr, wie viele davon werden in den nächsten 24 Monaten Cybersecurity-Probleme haben?
Ja, soll ich mal anfangen, weil wir haben sogar Zahlen dazu. Wir wissen es natürlich oder wir schauen uns das natürlich an im Bereich von Unternehmen. Und wir wissen, also es ist ja immer auch so eine Frage, gerade wenn Unternehmen gehackt werden, wenn das erfolgreich ist, dann ist die Dunkelziffer immer relativ hoch. Deshalb versuchen wir das immer natürlich anonym irgendwie herauszubekommen. Und die letzte Zahl, die wir haben in unserem Report, ist eben tatsächlich, dass in den letzten 3 Jahren 50% aller Unternehmen erfolgreich gehackt wurden. Ich glaube persönlich, dass die Zahl noch etwas höher ist. Aber das gibt mal so einen Eindruck. Bei Privatpersonen gibt es, glaube ich, auch Zahlen, die in einer ähnlichen Dimension rangieren. Aber wenn man sich mal umhört, glaube ich, so persönlich, dann hat man eigentlich im Freundeskreis, Bekanntenkreis auf jeden Fall mindestens 1, 2 Fälle, wo mal sowas passiert ist. Cybersecurity, aber auch so klassischer Scam. Also ich könnte da bestimmt eine ganze Handvoll kriegen.
Was ist deine Einschätzung, Carsten?
Ja, auf jeden Fall die Mehrheit der Leute, die Teil des Internets sind, im weitesten Sinne, sind regelmäßig von Cybervorfällen betroffen. Das muss jetzt allerdings nicht schwerwiegend sein, ne? Man hat über die Jahre Dutzende Accounts angesammelt. Da wird immer mal wieder eine Passwortdatenbank geleakt und das Passwort geknackt. Je nachdem, wie gut man sich darauf vorbereitet hat, ist das dann entweder ein sehr lokaler Vorfall, wo genau der sowieso schon gehackte Service jetzt kein sicheres Passwort mehr hat, oder sind plötzlich alle Accounts offen, weil man dummerweise überall das gleiche Passwort verwendet hat. Also von einem Cybervorfall betroffen zu sein, heißt nicht das Ende des Lieds, sondern ist eher eine erwartbare Nebenbedingung der Internetnutzung und gar nicht mal unbedingt das Schlimmste, was uns passieren kann. Ja? Wenn die Alternative ist, vor dem Internet davon zu laufen, haben wir, glaube ich, mehr Wert verloren, als uns die Hacker in den allermeisten Fällen stehlen können.
Super wichtiger Punkt, das ist immer so dieses Gleichgewicht zwischen, ne, wir wollen Funktionalität, wir wollen digitalisiert, connected sein, kriegen dadurch eben auch ganz viele tolle Sachen, aber gleichzeitig erhöht diese Vernetzung eben auch dann, wir nennen das immer so den Blast Radius, ne? Also wenn ich mein Passwort, also ich glaube, dieses Beispiel kann man auch nochmal unterstreichen, Carsten, ne? Also das Passwort auf mehreren Plattformen zu verwenden, das gleiche, da braucht man jetzt nicht viel Fantasie oder Fachverständnis, um zu verstehen, dass das im Falle eines Leaks auf einer Plattform extreme Folgen haben kann. Und deshalb nutzt man am besten Passwortmanager.
Ich möchte gleich von euch wissen, was macht SoSafe, was macht SR Labs? Da gehen wir jetzt gleich drauf ein, um noch eine Stufe tiefer einzusteigen und euch kennenzulernen. Was sind gerade die Themen, die euch vielleicht zum Thema Cybersecurity um den Schlaf bringen? Also ich glaube, ihr seid eher entspannte Menschen, aber was sind so Themen, wo ihr sagt, so, oh fuck, das könnte so einen Rattenschwanz haben. Vielleicht, Carsten, was fällt dir da ein? Du nickst schon.
Die Cyberkriminellen bilden sich ständig weiter, allerdings sehr graduell. Das heißt, es gibt jetzt nichts, was plötzlich sich massiv verändert hätte. Trends, die trotzdem Auswirkungen haben, sind natürlich die künstliche Intelligenz, die wir im produktiven Leben bei Nicht-Kriminellen auch als Co-Pilot eingesetzt wird, dass es plötzlich einfacher wird, zum Beispiel eine Phishing-E-Mail zu schreiben, auch in einer Sprache, die man selber nicht beherrscht. Ich bin ja selber zum Beispiel in Thailand gerade, sehr komplexe Sprache für jemand, der versucht, als Krimineller aus dem Ausland aktiv zu sein. Plötzlich durch Deep Learning und entsprechende Übersetzungstools lesen sich die Phishing-E-Mails hier wie die native Sprache. Ja? Andere Trends sind natürlich die Geopolitik, wo sich Staaten immer weiter hochrüsten und jetzt in den noch überwiegend Friedenszeiten schon mal antesten, was für Fähigkeiten einsetzbar sind für den Krisenfall. Also das jetzt im Grunde Militärs, die Manöver in die Firmen der Nachbarländer oder feindlichen Länder geschoben haben. Und dass natürlich die Unternehmen dadurch mehr und mehr leiden, aber ohne die entsprechenden staatlichen Budgets, um Verteidigungen zu bauen. Ja, aber beides graduelle Entwicklungen, beides im Grunde nur eine Verstärkung auf die kriminellen Geschäftsmuster, die sowieso schon vorherrschten und die zwei, die fast alle mal betreffen werden, ist einmal die Ransomware, da sprechen alle drüber. Dann aber auch der sogenannte Business E-Mail Compromise, der größenordnungsmäßig wesentlich größer ist als die Ransomware, aber scheinbar nicht die entsprechenden Schlagzeilen produziert, weil die Leute auch nicht drüber reden wollen. Das ist alles, wo jemand versucht, über erst Social Engineering und dann manchmal auch Zugriff auf technische Systeme, Geldströme umzuleiten, ja? Also Überweisungen anzuträgern, die sonst nicht gemacht worden wären. Ja? Also in beiden Fällen, Ransomware und Business E-Mail Compromise, gehen Milliarden verloren. Das heißt, irgendwo verdient auch jemand Milliarden und die investieren davon einen guten Anteil in Fortbildung.
Dankeschön, Carsten.
Ich glaube, das ist auch ein super wichtiger Punkt. Fortbildung, das sind wirtschaftliche Konstrukte, denen wir da gegenüberstehen. Ne? Also es ist nicht mehr die ethischen Hacker, also Carsten, ihr seid ja im Grunde auch das Beispiel dafür von eben so, wie die Hacker-Szene eigentlich entstanden ist. Leute, die sich eben Software angucken, die sich Hardware angucken, Sicherheitslücken finden wollen, das verbessern wollen. Das ist nicht mehr der Fall. Schon seit vielen, vielen Jahren ist es eben internationales Verbrechen, also organisiertes Verbrechen, dem wir da gegenüberstehen, in teilweise dann Zusammenhang auch mit staatlichen Konstrukten. Also wir können mutmaßen über Russland, dass hier natürlich irgendwie so ein Zusammenhang besteht, weil wir wissen, dass russische Hackergruppen oder Ransomware-Gruppen zum Beispiel weniger sanktioniert werden, wenn sie außerhalb von Russland angreifen oder vielmehr verfolgt werden, wenn sie innerhalb von Russland angreifen. Gleichzeitig sind es aber private Gruppen. Aber da ist so ein Zusammenspiel und die geopolitische Lage befeuert das extrem. Weil dadurch gibt es dann eben Länder, aus denen sich Cybercrime besser betreiben lässt. Und das nimmt natürlich aktuell zu. Oder wenn wir eben auch anschauen, dann ganz direkt in der letzten Auseinandersetzung zwischen Iran und Israel, war ja kurzzeitig in allen Zeitungen die Vermutung, dass Israel mit einem Cyberangriff zurückschlagen wird, um sich da im Grunde zu rächen. Das ist dann nicht passiert, aber das ist in jedem Fall immer schon eine Option heutzutage.
Wir haben jetzt schon so ein bisschen über euch kennengelernt. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was ihr außerhalb meines Podcasts so macht. Niklas, ich habe gestern Abend mich bei euch auf der Webseite angemeldet und werde jetzt wahrscheinlich in den nächsten 14 Tagen, glaube ich, 5 E-Mails von euch bekommen. Erzähl mal, was SoSafe macht und für welches Experiment ich mich da angemeldet habe.
Ja, das Real-Life-Experiment, würde ich sagen. Naja, du hast es schon angekündigt. Wir sind ein Anbieter einer sogenannten oder der größte Anbieter in Europa für sogenannte Cybersecurity Awareness oder Human Risk Management. Das sind so die beiden Namen der Kategorie. Im Kern ist da auch ein Schulungsaspekt, das hast du schon angesprochen. Aber im Grunde stärken wir diesen Human Layer, also den Faktor Mensch bei Unternehmen. Das ist über die letzten 5 bis 10 Jahre, würde ich sagen, sehr viel wichtiger geworden. Traditionell haben wir uns in der IT-Sicherheit sehr stark auf die technische Härtung oder technische Absicherung konzentriert. Während wir aber, und Carsten hat die Beispiele genannt, der größten Angriffstrends, das sind eigentlich alles Angriffstrends, die auf den Menschen abzielen. Und die Angreifer haben das gemacht, die haben sich über die letzten Jahre da eigentlich sehr stark optimiert und sind zum Beispiel auch sehr gute Psychologinnen und Psychologen geworden, wissen, wie sie uns manipulieren, und wir haben uns zu sehr auf die Technik fokussiert. Das hat sich jetzt geändert. Das heißt, Unternehmen suchen eben eine Möglichkeit, ihre Mitarbeitenden zu sensibilisieren, zu trainieren, aber eben auch Verhaltensweisen einzustudieren oder einzutrainieren. Und das macht unsere Plattform. Also die Vermittlung von Wissen, das Trainieren über solche Angriffssimulationen, aber eben nicht, um den Mitarbeiter jetzt irgendwie zu testen oder hereinzulegen, sondern um ihm was beizubringen. Das heißt, wenn du jetzt auf eine Mail reinfallen solltest, dann wirst du danach so ein kleines Mini-Lernmodul kriegen, wo dir nochmal gezeigt wird, guck mal, an diesen 3 Sachen hättest du es eigentlich erkennen können. Und jetzt im Unternehmen hättest du dann eben auch nochmal so eine Meldeinfrastruktur, so ein Bot, mit dem du chatten kannst, oder ein Meldetool, wodurch dann das Sicherheitsteam viel schneller merkt, okay, hier stehen wir vielleicht gerade, hier werden wir angegriffen, hier kommt was durch die Spamfilter durch, oder hier gibt es ein anderes Problem, und dann können Sie da eben viel schneller dann diese Sicherheitskultur und viel zielgerichteter die Sicherheitskultur aufbauen.
Ich glaube, du bist auch Psychologe, und deswegen hast du, glaube ich, auch erkannt, wie großen Impact gerade die psychologische Komponente hat. Ich erinnere mich, als ich irgendwie meinen ersten Windows 95 oder so hatte, da konnte man damals irgendwie noch über den, keine Ahnung, Port 135 irgendwie einfach jeden anderen Windows-Rechner im Netzwerk irgendwie abschießen, und dann gab es so Tools, Backorifies oder sowas hieß das. Da war die Technik noch so offen, dass man wirklich, ohne dass jemand am Computer saß woanders, dass man einfach wirklich Unsinn machen konnte. Das hat sich wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren immer mehr verbessert. Und dafür haben die Leute gemerkt, okay, wenn ich möchte, dass irgendwas an dem Computer passiert, muss ich also die Inputquelle, den Menschen manipulieren. Und da ist der Trend hintergegangen.
Wenn du dich dran erinnerst, Black Orifice und Netbus, das waren ja so diese Trojaner, die damals, die jeder irgendwie so mal ausprobiert Netbus, hat. Ja. Gott sei Dank waren wir alle Kinder und das ist alles schon sehr lang her. Aber man musste dort auch damals ja eine ausführbare Datei ausführen. Das heißt also, man hat ein bisschen rumgespielt, aber theoretisch gab es dieses Thema Social Engineering, also das Manipulieren von Menschen, um dann technisch weiterzugehen. Das ist eigentlich, und Carsten, correct me if I'm wrong, eigentlich so alt wie die Hacker-Zunft an sich. Also die ersten Hacker haben sogenanntes Dumpster-Diving gemacht. Die sind bei Firmen in den Hinterhof, haben geguckt, okay, finde ich hier irgendwelche weggeworfenen Akten und dann rufe ich mal an mit diesem Insider-Wissen und komme dann viel stärker rein. Also das ist eigentlich so alt oder eigentlich noch viel älter. Wir kennen auch noch einen anderen Fall, das ist der spanische Gefangene. Das kann man 200 Jahre zurückführen, ne? Damals natürlich nicht per E-Mail, sondern per Brief und Siegel. Da gab es diese Masche des sogenannten Advanced Fee Scam schon, kennen wir heute unter anderen Namen. Ne? Ich bin ein spanischer Gefangener, adlig, habe ganz viel Geld, ich muss hier rauskommen, gib mir 3-4 Golddublonen, keine Ahnung. Und dann gebe ich dir danach einen Teil meines Vermögens. So, das ist eine Taktik, die heute immer noch verwendet wird. Das heißt, ich würde sagen, also technisch hat sich viel getan. Es gibt auch neue Taktiken und neue Maschen. Aber die Art und Weise, sich auf Menschen zu fokussieren, ist gar nicht so neu.
Ja. Wie groß ist eure Firma? Wie viele Mitarbeiter habt ihr ungefähr?
Wir haben jetzt so um die 450 Mitarbeitende, 4.500 Kunden in ganz Europa, weltweit auch, sind noch ein junges Unternehmen, so 5,5 Jahre alt, also auch sehr schnell gewachsen und sind, wie gesagt, in dem Markt das größte Unternehmen in Europa und weltweit wahrscheinlich so auch der zweitgrößte. Es gibt natürlich einen ganz großen amerikanischen Marktbegründer, so ist das häufig. Heute waren wir im Handelsblatt. Da geht es auch genau darum, dass der Cybersicherheitsstandort Europa vielleicht auch ein bisschen gestärkt werden muss. Ne? Aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Du hast gesagt, heute im Handelsblatt, ich glaube, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, sagst du, tut mir leid, hier läuft irgendwie auch ein Kamerateam rum. Also das Interesse ist anscheinend da, oder?
Ja, in dem Fall ist das, glaube ich, sogar bei uns eher Employer Branding, weil wir suchen natürlich auch ganz viele neue Mitarbeitende und dann nehmen wir gerade so ein paar coole Videos auf. Genau, aber das Interesse ist hoch, weil natürlich auch das Problem groß ist und jetzt in unserem speziellen Markt das Problem auch lange Zeit ignoriert oder nicht optimal angegangen wurde. Wir haben die Firma auch gegründet, weil wir gesagt haben, damals war so der Standard, war hier Pflichttraining. Guck dir mal ein Video an, mach mal ein Quiz. Das Video ist am besten auch noch witzig, hahaha. Und dann glauben wir, dass die Mitarbeitenden nun trainiert sind. So einfach ist es natürlich nicht. Da kommt auch die Psychologie rein. Das wissen wir in der Psychologie seit 80 Jahren, dass wir so eigentlich nicht lehren können. Ne? Dass in der Schule machen wir es anders. Aber in der betrieblichen Security Awareness lief das damals immer noch sehr oldschool ab. Und dementsprechend haben wir das, benutzen wir eben sehr viele Prinzipien auch der Psychologie und das kommt gut an im Markt. Und ich glaube, das hat uns auch so schnell in diese Marktführungsposition gebracht.
Wenn ihr jetzt sagst, ihr habt tausende Kunden oder eine vierstellige Anzahl von Kunden, ich glaube, viele, die zuhören, fragen sich, ja, Gott, was kostet das dann irgendwie? 500 Euro pro Mitarbeitenden pro Monat oder ist das 7,95? Also wie kommt man da rein? Weil ich würde sagen, wenn ich irgendwie ein Unternehmen beauftrage, das mir irgendwie bei Security hilft, habe ich im Kopf schon irgendwie so mindestens relevante fünfstellige Zahlen im Kopf.
Ja.
Wie ist das Pricing?
Also fünfstellig ist es sicherlich auch. Pricing ist aber ganz schwer zu beantworten, natürlich, weil es hängt ab von Größe, von wir haben verschiedene Pakete natürlich. Was ich sagen kann, ist, dass wenn man jetzt vergleicht, also wenn man Security angeht, hat man eben auch den Bedarf für ganz viele andere Security-Software-Plattformen, ne? Was weiß ich, EDR, also so erweitertes Antivirus, Firewall etc. Security Awareness und Training ist im Vergleich eher, also nicht der teuerste Posten, gleichzeitig aber auch der mit einem sehr hohen Return on Invest. Also wenn du das Risiko, also zum Beispiel Klickraten bei Phishing oder eben auch Reportingraten. Also wenn du sehen kannst, du kannst deine Mitarbeiter aktivieren und die melden viel mehr und unsere Kunden, unsere erfolgreichsten Kunden haben 80-90% Melderaten dann merkst du Angriffe viel schneller. Und ich glaube, die Zahl ist, im Durchschnitt brauchen Unternehmen 200 Tage, um überhaupt zu merken, dass sie infiltriert wurden. Und mit einer aktiven Meldekultur kannst du das natürlich sehr stark verkürzen. Und dann ist deine Resilienz, deine Risikoresilienz ist viel höher. Und die Kosten werden dann auch wahrscheinlich niedriger sein von einem erfolgreichen Angriff. Oder gleichzeitig eben auch die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Angriffs geht eben auch runter. Genau, also eine genaue Zahl, sehr schwer zu sagen, aber dass es sich lohnt, sehen wir eben auch an dem Kundenwachstum.
Habe ich das richtig verstanden, dass Teil eurer Leistung auch ist, ich sitze und mache meine Arbeit, kriege eine E-Mail, wo ich sage, oh, das ist 9 von 10 Phishing-Signalen sehe ich da. Und dann kann ich auf den Knopf drücken und das wird an eure Software zurückgemeldet, sodass grundsätzlich irgendwie vielleicht so eine andere Stufe von, oh, jetzt müssen alle aufpassen, ausgelöst wird?
Ja, also genau das und noch mehr. Unsere Software sagt dir im Grunde genau im Vorfeld auch, hier, guck mal, da sind diese 3 Signale an einer echten E-Mail und gibt dir quasi so einen kleinen Risikoscore und dann kannst du das nochmal genauer angucken. Aber eben auch daran oder sehr stark darauf optimieren, dass die Mitarbeitenden informiert melden, ne? Dass sie nicht immer nur sagen, ach ja, komm hier, das ist Spam, das nervt mich, sondern dass sie eben sich auch damit beschäftigen, in der Situation da auch wieder was lernen und dann eben melden und genau, und dann kann das Sicherheitsteam dort halt zentralisiert eben auch darauf reagieren.
Meine Mutter markiert alles als Spam, was Newsletter sind, für die sie sich mal eingetragen hat und antwortet auf alle Mails, die Phishing sind. Also da ist sozusagen noch ein kleines Ungleichgewicht. Muss ich immer sagen, soll ich bei euch anmelden?
Ja.
Carsten, du hast die ganze Zeit genickt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ihr beackert schon irgendwie grundsätzlich ähnliche Themen oder ihr habt jetzt relativ viele Überschneidungen, wie ihr so diesen Security-Markt wahrnehmt. Aber SA Labs macht etwas ganz anderes. Ihr seid Hacker und nehmt euch viel Zeit, Technologie anzugucken, die vielleicht auch von vielen Menschen genutzt werden und mal zu prüfen, an welcher Stelle gibt es da vielleicht noch Funktionen, von denen so keiner richtig gedacht hätte, dass man sie so nutzen kann, oder?
Ja, sehr gut zusammengefasst, ja. Forschung ist Teil unseres Namens, ne? Security Research Labs. Und da hat die Reise auch angefangen. Und wir haben, bevor es die Firma gab, alle schon rumgehackt an Technologie, die wir einfach im täglichen Bedarf unter die Finger bekommen haben, wo wir aber nicht richtig verstanden haben, wie funktioniert die, was sind da für Schwachstellen drin und wie betreffen diese Schwachstellen uns als die Endnutzer. Ja? Das ist mittlerweile 15 Jahre her. Die Technik ist weitergeschritten. Wir versuchen immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben und so ein bisschen nach vorne zu schauen. Das Ganze jetzt 6G und Automatisierung in großen Industrieanlagen, natürlich die künstliche Intelligenz, wie sie überall reingeht. Wir schauen aber auch tief in die Vergangenheit, weil Technologie heute in Banksystemen, der Telekommunikation, überall Jahrzehnte alt ist. Ja, die Mobilfunknetze sind als Grunddesign in den 70ern so auf die Blaupause gemalt worden und existieren heute im Grunde in der gleichen Version mit leicht verbesserter Frequenznutzung und so. Ja? Das ist jetzt allerdings die Forschungsseite der Firma. Was wir daraus ableiten, ist eine holistische Sicht auf Firmen, wo wir sagen, wie würde denn ein Hacker reinkommen? Zum Beispiel in Telekommunikationsunternehmen. Sind es wirklich diese Systeme, die in den 70ern designt wurden? Oder ist es dann doch wieder die Phishing-E-Mail, die der Niklas angesprochen hat? Oder ist es vielleicht was ganz anderes? Organisationen sind ja sowohl organisatorisch, was die menschliche Seite betrifft, als auch technisch, mittlerweile so komplex, dass keine einzige Person das mehr überblicken kann. Und als Hacker ist man ein bisschen wie so ein Trüffelschwein unterwegs und versucht einfach ein bisschen mit Intuition und Geschick diese vergessenen Teile der Organisation zu finden, die nicht genug Aufmerksamkeit haben, die vielleicht noch nicht bei Niklas im Trainingsprogramm sind, weil es irgendeine Tochtergesellschaft ist, die man vergessen hat, die aber trotzdem Zugriff auf die zentralen E-Mail-Server hat. Also solche Ausnahmen gibt es immer und technisch natürlich ganz genauso. Das heißt, wir gehen normalerweise mit unseren Klienten auf eine Reise, die erstmal mit einem Maturity Assessment beginnt. Ja, wo steht man relativ zu den Dutzenden anderen Firmen, die wir mittlerweile pro Industrie, pro Geografie kennengelernt haben? Und wir stellen die Frage, was machen die anderen, was ihr noch nicht macht? Ja, ist ein bisschen anders als dieser typische Checklist-Approach, kennt man aus der Sicherheit irgendwelche Zertifizierungen, wo man irgendwie 217 Controls erfüllen muss und dann einen Stempel bekommt. Wir fragen eher, was machen ähnliche Unternehmen besser als ihr? Also was haben die vorgelegt? Was ist einfach möglich? Weil wer anders macht es ja schon, dann könnt ihr jetzt nicht hinterher sein. Ja? Und die Reisen gehen dann typischerweise dahingehend weiter, dass wir die Unternehmen dann dabei unterstützen, genau diese diese Maßnahmen umzusetzen, dann aber auch wieder als Hacker immer und immer wieder reinkommen und wieder diese Ende-zu-Ende-Betrachtung machen. Was ist jetzt das schwächste Glied der Kette? Was haben wir jetzt wieder vergessen? Gibt es da vielleicht wieder eine neue Tochtergesellschaft, eine neue Technik, die wieder besorgniserregend ist? So, und das ist dieser iterative Prozess, wo man immer so gerade in der Wasseroberfläche bleibt, ja, und sich natürlich lieber von den freundlichen Hackern uns sagen lässt, wo gerade der Schuh drückt, als dass man es irgendwie über im Zweifel die Zeitung 200 Tage später erfährt, dass man irgendwann mal gehackt wurde.
Wenn man Nena fragt oder wenn man ein Interview mit Nena führt, dann wird sie wahrscheinlich immer auf 99 Luftballons angesprochen. Ich fürchte, auch bei dir, Carsten, gibt es so einen Beispielfall, der euch sehr viel Publicity beschert hat, aber der schon wieder so lange her ist, dass ihr seitdem wahrscheinlich Dutzende tolle neue Projekte gemacht habt. Aber was war so das eine große Thema, wo ihr gemerkt habt, oh, da scheint anscheinend jeder Interesse für zu haben, weil vielleicht auch jeder ein Handy hat?
Also alles um Mobilfunk ist auf jeden Fall nach wie vor super, super relevant. Wir haben damals gezeigt, dass man 2G-Gespräche einfach mithören kann. 2G-Netze werden überwiegend mittlerweile abgeschaltet auf der Welt. In Deutschland sind wir noch nicht ganz so weit. Aber das ist ein Problem, das sich jetzt 15 Jahre nach dieser Forschung quasi organisch löst. Ja. Wir haben dann ein paar Jahre später aber nach wie vor Mobilfunk auch gezeigt, dass man Gespräche umleiten kann. Hat gar nichts mit den Radiofrequenzen zu tun, sondern die Hintergrundsysteme, im speziellen SS7, eins dieser Systeme, das in den 70ern designt wurde. Das tickert nach wie vor und hat im Grunde keinen Abschaltplan mittlerweile erfahren. Ja.
Bei diesem SS7 gibt es so, dass es weltweit Unternehmen gibt, die da sozusagen einen Zugang haben und die können dann sagen, hier, die Telefonnummer von Christoph möchte jetzt in Saudi-Arabien weiter telefonieren, leite die mal weiter an mich. Und dann würde das System das machen, ohne irgendwie zu gucken, bei mir nachzufragen, bist du wirklich gerade in Saudi-Arabien, Christoph?
Ganz genau. Und works as designed, weil wenn Christoph in Saudi-Arabien ist, dann möchtest du ja, dass die Anrufe dahin weitergeleitet werden. Und früher, als dieses System so designt wurde, haben sich die Telcos damals ein paar Unternehmen wie die Deutsche Bundespost und das französische und das britische Äquivalent einfach in die Augen geschaut und gesagt, wir vertrauen uns blind, ja, wir werden uns jetzt nicht gegenseitig bespitzeln. Und genau dieser Vertrauensvorschuss ist mittlerweile dann mehr als 1000 Unternehmen ausgestellt worden, auf der ganzen Welt verteilt, weil Mobilfunknetze haben sich ja wirklich wie ein Lauffeuer verbreitet und der damals GSM-Standard hat sich ja wirklich durchgesetzt. Da gab es ein paar alternative Standards aus den USA, aus Asien, alles abgeschaltet worden. Heute sind alle auf dieser 2G, 3G, 4G, 5G Schiene und dadurch verbunden und Teil des Vertrauenskreises, wo jeder die Gespräche von jedem anderen zu sich umleiten kann. Ja. Schlimmer noch als Gespräche häufig die SMS. Ja. Bei einem Gespräch fällt es eventuell noch auf, dass die Stimme des anderen nicht passt. Eine SMS zum Beispiel, um sich bei Google oder wo auch immer anzumelden, die verpasst keiner. Ja. Da hat der Hacker halt alles bis auf die SMS, um in den Account einzusteigen. Dann leitet er die SMS um, fällt niemandem auf und trotzdem ist quasi die digitale Identität gefährdet. Und das ja aufgrund von einer sehr, sehr alten Technik, die nur sehr langsam besser wird. Die Europäische Union hat mehrere Jahre nach unserer Forschung die Operator mal gefragt, ob sie denn in Beantwortung auf unsere Forschung was gemacht hätten. Und 40% haben beantwortet, dass sie entweder schon was gemacht haben oder drüber nachdenken. Die verbleibenden 60% hatten von dem Thema noch nichts gehört. Und das ist in Europa, wo wir tendenziell eher auf Sicherheit als auf Geschwindigkeit gehen. Ja, im Rest der Welt sieht es noch schlimmer aus. Also ja, denn das ist, glaube ich, die Forschung, die meisten Konsequenzen hatte. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was immer wieder aufkommt, einfach weil es vom Branding her so gut passt, ist Bad USB. Das hat man mal unabhängig von Telco erfunden, die Möglichkeit, USB-Geräte so umzuprogrammieren, dass sie wie andere USB-Geräte sich verhalten. Und der typische Einsatzfall ist, du gibst jemandem einen Speicherstick, der dann mehrere Stunden, nachdem er eingesteckt wurde, in den Computer, also irgendwann mitten in der Nacht, zur Tastatur wird, anfängt, Dateien runterzuladen und die dann auf dem System auszuführen.
Also das ist jetzt, ich bin wirklich ein schlechter Hacker, also ich kenne mich wirklich nicht aus, aber das, was du gerade ansprichst, da gibt es zum Beispiel so eine Software, die heißt Rubber Ducky Und damit kann ich dann, die hilft mir so, Skripte zu schreiben. Und da kann ich sozusagen nach einer Stunde Einarbeitszeit, kann ich so einen Stick programmieren, der halt genau sagt, öffne das Terminal, log dich bei meinem File-Server ein, lad die und die und die Datei hoch, mach wieder alles zu und kein Mensch bemerkt's.
Ganz genau. Robert Aki ist wahrscheinlich die einsteigerfreundlichste Version, die BadUSB-Äquivalentes schafft. Allerdings ist es spezielle Hardware, die als solche auch erkenntlich ist, zumindest wenn man sie aufschneidet. Und du musst die Hardware an das Ziel bringen. Ja? BadUSB hat vor allem Aufmerksamkeit bekommen, wo auch wieder, ich glaube, Israel oder USA, weiß man nicht so ganz genau, gegen Iran, die Atomanreicherung unterminieren wollte. Und da hat man versucht, einen Virus von einem Computer, der mit dem Internet verbunden ist, an einen Computer zu bringen, der ganz strikt von allen anderen Systemen getrennt wurde. Und das Einzige, was da rein durfte in die Anlage, war ein USB-Stick der Wartungsfirma. Und genau auf diesen Stick mussten wir jetzt quasi das Verhalten aufbringen. Also wir mussten jetzt aus Sicht des, in dem Fall staatlichen Hackers, eine Fähigkeit herstellen, für die die Hardware nicht geschaffen war. Aber natürlich auch ein USB-Speicherstick ist am Ende nur ein sehr kleiner, sehr spezialisierter Computer und jeder Computer lässt sich irgendwie umprogrammieren.
Ich kann mir vorstellen, Niklas, eure Plattform wird wahrscheinlich, je mehr Kunden ihr habt, desto besser wird sie, weil ihr einfach immer ein immer größeres Treibnetz ins Internet hängt, wo Phishing-E-Mails, Angriffsvektoren und so weiter hängen bleiben, euch auffallen. Ihr habt dann eine Abteilung, die kümmert sich wahrscheinlich drum und was ihr da lernt, wird dann für alle ausgerollt. Das ist ziemlich cool. Carsten, ihr seid wahrscheinlich eher ein kleineres Team, weil es vielleicht auch gar nicht so einfach ist, bei diesem Thema skalierbar irgendwie Fortschritte zu machen, oder? Also man kann ja nicht irgendwie sagen, wenn wir nur noch ein Drittel der Zeit haben müssen, um das zu verstehen, müssen wir einfach dreimal so viele Genies daran setzen. Oder wie funktioniert das bei euch?
Ja, stimmt. Der Markt ist auf jeden Fall begrenzt, ist aber zum Glück auf beiden Seiten begrenzt. Unser Anspruch ist im Grunde alle Technik, die heute bei großen Firmen eingesetzt wird, im Detail zu verstehen, was die Sicherheit betrifft. Wir sind jetzt im Kernteam, was die Hacking-Beratung betrifft, 60 Leute und mit dem Team können wir das abdecken. Ja. Wir sind aber Teil eines Verbunds mit ungefähr 500 Mitarbeitenden und die decken dann eher die Schutztechniken ab. Ja. 24/7 Monitoring, Zugangskontrolle und solche Sachen, die dann ein bisschen personalintensiver sind. Ja. Also beides ist nötig. Eine kleine Expertentruppe, die Technik wirklich im tiefsten Detail durchdringt und durch Hacking-Übungen immer und immer wieder die Messer schärft. Ja. Aber dann natürlich auch eine größere Truppe, um die identifizierten Defizite auszugleichen, was am Ende sehr viel mehr Kapazität und Zeit braucht. Auf Probleme hinzuweisen ist immer einfacher, als sie nachher zu lösen.
Wie würdet ihr das einschätzen von 100 Hackenden? Wie viele entscheiden sich, wenn sie mit 16, 17 irgendwie anfangen zu merken, oh, ich habe da irgendwie ein Talent? Wie viele davon entscheiden sich zu sagen, ich monetarisiere das ohne Steuern zu zahlen, indem ich Firmen hacke? Und wie viele sagen, nee, ich will lieber irgendwie einigermaßen 9-to-5 haben und nicht die Angst haben, dass am Wochenende das Sonderkommando durch die Tür platzt? Also du hast eben schon gesagt, auf beiden Seiten ist das Skalieren schwierig. Das hat mich so ein bisschen beruhigt. Aber sind die meisten Hacker eher kriminell oder sind die meisten Hacker eher nicht kriminell?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde ohne eine genaue Zahl natürlich zu kennen, sagen, dass die meisten, die sich als Hacker bezeichnen, schon eher auf der guten Seite stehen. Ne? Aber Carsten, du hast wahrscheinlich noch genauere Infos. Es hängt, glaube ich, immer ein bisschen davon auch ab, was sind so die Alternativen. Ne? Also wir sehen es zum Beispiel auch in der Ukraine. Die Ukraine galt als oder war die Software-Schmiede Europas, ne? Ganz viele schlaue, gut qualifizierte Leute. Ja, und dann ist die Wirtschaft dort aber natürlich weggebrochen nach dem Angriffskrieg. Und man sieht auch, dass natürlich auch einige Hackergruppen weiterhin dort von da aktiv sind, weil sie wahrscheinlich auch einfach keine Alternative haben. Also Fachkräfte werden benötigt. Also ne, man kann sich immer sehr gut für die gute Seite entscheiden, weil da wird man sicherlich sehr gut bezahlt werden, würde sofort einen Job finden. Aber je nachdem, wo man gerade aufgewachsen ist auf der Welt, und das bringt dann auch nochmal den Blick auf so geopolitische Themen und Themen globaler Ungleichheit, das wird das befeuern. Ne? Also wenn die Arm-Reich-Schere weltweit auseinandergeht, würde ich auch sagen, treibt das Cybercrime enorm auch an.
Ne? Was wisst ihr über kriminelle Hackerinnen und Hacker? Wie, in welchen Ländern gibt es besonders viele? Wo, wie ist so ein Tagesablauf? Gibt's vielleicht auch, kann man sich vielleicht auch ausbilden lassen, wenn man in so eine Hackergruppe reinkommt und sagt, ich fange als Praktikant an und habt irgendwie ein Zweijahresprogramm zum Junior oder sowas? Erzählt mal, was ihr da so erfahren habt.
Es gibt tatsächlich Einblicke, dadurch, dass die Gruppe Conti, das war eine, in dem Fall glaube ich, den Russland etwas näher stehenden Gruppe, die wurde selber infiltriert, weil die bestanden aus russischen und ukrainischen Hackern und dann hat die ukrainische Seite gesagt, okay, also jetzt lassen wir das Ding mal hier platzen. Und dann wurden halt interne Chatlogs und alle ganz viele interne Informationen wurden veröffentlicht. Und wenn man sich das durchliest, dann fühlt man sich erinnert an The Office oder Stromberg, naja, Stromberg jetzt nicht vielleicht, aber es gibt Mitarbeitergespräche, da verlangen Leute mehr Lohn. Praktika weiß ich jetzt ganz genau nicht, ob es die gab, aber natürlich ist es so, die haben verschiedene Karrierestufen. Es ist wirklich ein Unternehmen, was man dort beobachten kann. Und wir wissen auch, also das ist so diese kommerzielle Seite von Cybercrime. Aus meiner Sicht sind das firmenähnliche Konstrukte, die teilweise auch weltweit umspannend agieren. Manchmal auch mit verschiedenen indirekten Ebenen. Das heißt, da sitzt auf unterster Ebene jemand, der eine ganz transaktionale, einfache Aufgabe macht und vielleicht sogar gar nicht weiß, dass er für so eine Organisation arbeitet. Und dann gibt es natürlich aber auch den staatlichen Bereich. Und du hast eben 9to5 angesprochen. Wir wissen, dass also in der Vergangenheit gab es diese Muster bei China. Weil China sehr viele staatliche Hacker im Militär beschäftigt, konnte man auch sehen, dass viele Cyberangriffe einfach um 16, 17 Uhr chinesischer Zeit enden. Denn dann gehen die in den Feierabend. Also es gibt verschiedene Modelle, aber am Ende, man darf das auch nicht quasi mystifizieren. Das sind auch normale Menschen, die dort arbeiten. Und natürlich arbeiten die auch nicht 24/7. Mit KI können sie vielleicht skalieren und ein bisschen das länger betreiben. Aber ansonsten gibt es dort auch ganz normale Arbeitsmodelle. Ne?
Niklas, sag mal, ob ich das richtig verstanden habe. Bei euch sind es häufig Berufskriminelle, die einfach sagen, ich suche mir ein Unternehmen, versuche das zu hacken, versuche irgendwie was zu verschlüsseln und dann vielleicht ein bisschen Lösegeld zu fordern. Also würde ich jetzt sagen, in vielen Fällen. Kannst du gleich noch korrigieren. Und Carsten, bei euch ist es vielleicht eher, dass ihr euch grundsätzlich mit Technik beschäftigt und sagt, oha, so könnte vielleicht auch gezielte Industriespionage oder sowas aussehen. Trenne ich das richtig?
Ja, es gibt auf jeden Fall ein großes Spektrum an Hacking-Motivation. Was jetzt die weißen und die schwarzen Hüte, also die gut motivierten und die kriminell motivierten unterscheidet, ist nicht die Liebe zur Technik. Die haben sie alle, ja. Sondern von ganz wenigen Ausnahmen sicher abgesehen, wo Leute zur Kriminalität sich hingezogen fühlen, ist es die Ermangelung von Alternativen. Ja? Jemand, der an Technik Interesse hat, möchte Zugriff auf Technik haben, möchte in einem Team agieren können, das die gleiche Passion auslebt, möchte Jobsicherheit haben, möchte in einer Organisation arbeiten, die es auch in Jahren noch geben wird. Und das sind in den allermeisten Ländern nicht die kriminellen Organisationen. Ja? Da gibt es viele, die mal schnell reich werden wollen und sich dann zur Ruhe setzen oder in den Knast gehen. So oder so ist da sehr viel Bewegung in der Mitarbeiterschaft. Man hat nicht unbedingt Zugriff auf die interessanteste Technik im Sinne von Klienten binden einen ein und zeigen einem schon mal experimentelle Technik und lassen einen quasi die Zukunft mitgestalten. Man ist so ein bisschen ja die Müllabfuhr für vergangene Techniksünden. Ja? Nur in ganz wenigen Ländern ist die Gleichung im Grunde umgedreht. Und Russland ist natürlich das Paradebeispiel, wo extrem viele Jobs weggefallen sind, gerade von westlichen Firmen, ja, die plötzlich keine Teams mehr in Russland haben dürfen oder können. Gleichzeitig aber die kriminellen Organisationen sehr zuverlässig geworden sind, weil niemand in den Knast geht. Und weil einfach alle von der lokalen Regierung geschützt werden. Es hilft Russland natürlich auch, dass da Devisen reinkommen. Und solange jemand in Russland nicht hackt, wird da niemand verhaftet und sowieso nicht ausgeliefert. Das verbietet sogar schon die russische Verfassung. Ja, also wir haben es an wenigen Stellen in der Welt, dass die kriminelle Route die natürlichere für jemanden Technikinteressierten ist. Ja, eine andere Stelle oder mehrere andere Stellen sind Länder, wo der Staat selber kriminelle Ökosysteme hochzieht, im Sinne von einer Söldnergruppe, die man für den Kriegsfall parat haben möchte, die aber zu Krisenzeiten natürlich gerne von China aus Taiwan oder von Nordkorea die Crypto-Bros der Welt, vom Iran aus Israel hacken, ja, wo man auch zu Friedenszeiten schon mal strategische Interessen vertreten kann, am Ende Geld. Ja? Geld können alle Länder brauchen. Ja?
Da waren jetzt wahnsinnig viele spannende Themen dabei, wo ich kurz nachfragen wollte. Wir sind jetzt wahrscheinlich eher westlich orientiert, kulturisiert und sozialisiert. Wenn ich jetzt einen Podcast auf Russisch in Russland machen würde und die fragen würde, was ist denn hier Hacking Capital of the World, würden die auch sagen, unser Mutterland? Oder würden die sagen, nee, hier ist doch ganz klar, Amerika, weil wir haben, ja, deswegen haben wir natürlich auch den Snowden aufgenommen, weil Amerika einfach schlimmstes Cybersecurity-Hacking-Land der Welt ist und wir als Russland sind die einzigen, die es ein bisschen schaffen, dagegen anzukommen. Oder ist das schon, könnte man das objektiv schon sagen, dass Russland da, dass das eher so eine Legendenbildung wäre?
Also was kriminelles Hacken betrifft, da ist Russland klar führend, einfach weil diese Organisationen staatlich geschützt immer größer werden und dadurch attraktiver für junges Talent. Ja. Was staatliches Hacking betrifft, das ist natürlich, operieren alle so ein bisschen in der Grauzone, moralisch wie rechtlich. Ja. Jetzt hackt jemand aus Russland vielleicht primär gerade Militärsysteme in der Ukraine. Aber natürlich gibt es auch irgendwen in den USA, der gerade ein System in Moskau hackt. Wieso sollte das eine moralisch besser sein als das andere? Das ist dann die westliche Weltsicht, die das eine eher kriminell und das andere eher heroisch erscheinen lassen. Aber ja, aus Sicht von Russland ist natürlich der Rest der Welt sehr bedrohlich, sehr viel besser ausgestattet. Die NSA ist natürlich in Mythen umrankt, die besten Hacker der Welt, aber so Organisationen gibt es ja in jedem Land und wahrscheinlich pro Land mehrere. Aber was in Russland natürlich noch dazukommt, ist die Technikabhängigkeit. Ja? Die haben kein Microsoft, Google oder Amazon, sondern müssen genau auf Windows-Computern mit Intel-Chips operieren und wissen, dass da natürlich bekannte, also den Amerikanern bekannte Schwachstellen drin sind, die, wenn die Geopolitik sich noch weiter aufheizt, doch irgendwann gezündet werden. Ja? Also aus Sicht von Russland ist man in der Cyberwelt sicher nicht der Alpha, sondern eher David gegen Goliath, ein Land gegen ganz viele, ein Land, das Technik nur einsetzt gegen andere Länder, die Technik produzieren und kontrollieren.
Du hattest eben auch noch im Nebensatz erwähnt, Nordkorea, die irgendwie Krypto hacken. Was ist da dahinter?
Nordkorea, teilweise abgeleitet aus der Paranoia, investiert natürlich sehr viel in Militär und militärnahe Organisationen. Da gehört natürlich auch eine Hacking-Truppe hinzu. Jetzt führt Nordkorea gerade keinen aktiven Krieg. Das heißt, diese Hacking-Kapazitäten werden stattdessen zur Devisenbeschaffung eingesetzt. Und Schätzungen zufolge kommen ungefähr ein Drittel der Devisen Nordkoreas mittlerweile aus diesen Hacking-Anstrengungen. Und das einfachste Fressen für die sind normalerweise Blockchain-Projekte, also Cryptocurrency, wo kleinere Firmen, teilweise Teams von 2, 3 Leuten, natürlich auf Millionenwerten sitzen, die am Ende nur Dateien auf Computern sind und sich klauen lassen.
Okay, spannend. Für mich hört sich das so ein bisschen so an, als würde jedes Land natürlich auch seinen Cybersecurity-Muskel aufbauen. Aber wenn man dann irgendwann losschlägt, dann kann man wahrscheinlich jede gute Strategie nur wenige Male einsetzen. Ja, also so wie du erzählt hast, die Israelis, die es geschafft haben, dass der USB-Stick dann ins Atomkraftwerk reingenommen wird, das wird wahrscheinlich nicht ein zweites Mal funktionieren. Ist das so, dass im Grunde vielleicht so ein kleines, begrenztes Arsenal von Super-Security-Schlägen irgendwo schlummert und eigentlich aber wirklich nur rauskommen wird, wenn es ganz, ganz dringend ist?
Cyber-Fähigkeiten werden häufig mit Waffen verglichen und bis vor wenigen Jahren sogar mit Nuklearwaffen, dass man sagt, wir sind in einer Situation, wo unsere Länder sich gegenseitig extrem viel Schaden zufügen können, die Stromversorgung abschalten, dadurch das öffentliche Leben zum Stillstand bringen, zu anarchischen, kriegsähnlichen Zuständen führen, also wirklich maximale Sabotage. Stellt sich raus, dass diese Gedanken nicht ganz realitätsnah waren, weil wir konnten es ja jetzt zwischen Russland und der Ukraine einmal testen und am echten Fall nachvollziehen. Es ist nach wie vor allerdings richtig, dass Verteidigung schwieriger ist als Angriff, weil man natürlich eine komplette, in dem Fall virtuelle Front verteidigen muss, der Angreifer aber nur irgendwo das schwächste Glied der Kette finden muss. Das heißt, es ist einfach, Organisationen sozusagen abzuschalten. Stellt sich aber raus, dass es auch unerwartet einfach ist, Organisationen wieder aufzubauen. Und in der Ukraine wird das jetzt jeden Tag bewiesen, wo da ständig kritische Infrastruktur erfolgreich gehackt wird und dann 2-3 Tage später einfach doch wieder existiert. Gerade die Telcos dort verbringen wirklich wöchentliche Wunder, neue Infrastrukturen aufzubauen oder mit dem Verbliebenen nach Bomben- und Hacking-Angriffen trotzdem noch Telekommunikation zu ermöglichen. Das heißt, unsere Furcht, dass der erste Schritt, wenn ein Land ein anderes cybermäßig angeht, zu einem weltweiten Stromausfall und zur nächsten Steinzeit führt, diese Befürchtungen haben sich, glaube ich, erübrigt und man denkt heute wesentlich kleiner und merkt, dass man doch eigentlich schafft, aus jedem Hacking-Vorfall relativ glimpflich rauszukommen.
Ich glaube, was da auch nochmal zu betonen ist, was du ja beschrieben hast, Christoph, ist auch so, ne, diese Zero-Day-Exploits, also und Carsten, du hast es auch angedeutet, eine Sicherheitslücke, die im Geheimdienst vielleicht bekannt ist, dann wird sie einmal eingesetzt und dann ist sie im Grunde bekannt und weg. Das ist ein Faktor. Ein anderer Faktor ist sicherlich auch noch, dass wir, wenn wir auch gerade Cyberkriminelle wiederum angucken, auch oft so mehrstufige Angriffe sehen, oder die sind eigentlich immer mehrstufig. Und man infiltriert ein Unternehmen, meistens ist das heutzutage, also 9 von 10 Fälle, immer noch über diesen Faktor Mensch, Phishing, man kommt irgendwie rein, Zugriffsdaten. Und in den letzten Jahren sieht man dann, dass viele Angreifenden dann erstmal gar nichts machen, sondern die sammeln erstmal. Also es gibt mittlerweile auch da in dieser Dark Economy eine Differenzierung von verschiedenen Anbietern und dann gibt es sogenannte Initial Access Broker. Die machen nichts anderes, als Unternehmen zu infiltrieren, diese Zugänge zu sammeln und meistens dann in großen Paketen zu verkaufen im Darknet. Und dann kommt zum Beispiel ein Ransomware-Betreiber und sagt, ja super, ich habe ja ein Geschäftsmodell, ich brauche die Zugänge, die kaufe ich mir ein und dann erpresse ich da. Sodass da auch, wir können das nur mutmaßen, sehr viel Potenzial auch schlummert immer noch. Und das ist dann zwar nicht staatlich motiviert, aber dennoch auch irgendwie so eine Art tickende Zeitbombe. Wenn man wiederum aber auch die staatlichen sich anguckt, dann ist eine Sache, über die man sprechen muss, auch gerade in der aktuellen Zeit. Wir leben in, glaube ich, 2 sehr politischen Jahren, vielleicht den wichtigsten politischen Jahren seit langem, ist eben auch die indirekte Einflussnahme oder Einflussnahme auf die Gesellschaft über eben auch Propaganda und Meinungsbeeinflussung. Da sind wir auch schnell dann wieder beim Thema KI, ne, weil das passiert zunehmend dann eben auch über Deepfakes. Wir haben Beispiele in der Öffentlichkeit gesehen, wo dann Politiker teilweise Dinge sagen, das wird dann in Telegram-Gruppen geteilt und man findet raus, das ist eben ein Deepfake gewesen. Also das ist etwas, wo sich Russland auch sehr stark hervorgetan hat, gerade auch beim Ausbruch des Krieges, neben diesen direkten Cyberangriffsvorgängen, ist das eben besonders etwas, die Meinung eben auch zu beeinflussen, um dort ja in gewisser Weise auch psychologische Kriegsführung zu betreiben.
Ich sag's nochmal, du bist auch Psychologe und hast erwähnt, dass gerade psychologische Hebel, dass wir für vieles besonders empfänglich sind. Was sind so typische Mechanismen, die bei den meisten Menschen doch irgendwie dazu führen, dass man ihre Meinung oder vielleicht auch ihr Handeln beeinflussen kann?
Also wir machen das tatsächlich jährlich. Also wir haben so einen Kernreport, den wir jedes Jahr rausbringen. Da analysieren wir auch diese Millionen von Interaktionsdaten, die wir eben haben, wo wir dann auch das mit der psychologischen Brille angucken. Jetzt im Beispiel Phishing-E-Mails schauen wir uns an, welche psychologischen oder emotionalen Taktiken sind besonders erfolgreich. Da taucht natürlich immer eine Sache auf, Autorität, das funktioniert wundervoll, ne? Also der sogenannte CEO-Fraud, du bekommst eine Mail von der CEO und die sagt, ganz wichtiges Projekt, ich brauche deine Hilfe. also und dann sind wir beim Business-E-Mail-Compromise. Meistens ist das dann, mach mal hier eine Überweisung oder geh mal für 1000 Euro Amazon-Giftcards oder also so Geschenkkarten kaufen. Das passiert sehr stark in der Fläche. Wenn wir genau angucken, was sind die emotionalen Trigger, dann ist es eigentlich ein positives Bild. Oder wenn man auf die Menschheit guckt, ein positives Bild, weil Hilfsbereitschaft ist in der Tat der größte Hebel, den wir sehen. Also ein Kollege sagt, kannst du mir mal hier helfen? Oder jemand, was weiß ich, hat einen Unfall. Und da sehen wir, dass dann Menschen sehr, sehr, sehr schnell auch klicken, reagieren. Das ist ja erstmal was Schönes, aber die Angreifer wissen eben auch, dass wir so manipuliert werden können. Das heißt, wir müssen uns da auch ein bisschen hinterfragen manchmal. Zeitdruck ist ein großer Faktor. Dann schaltet man das kritische Denken sehr häufig ab, wozu wir eigentlich in der Lage sind. Aber wenn es um Zeitdruck geht und dann auch noch gepaart mit Autorität, dann ist es sehr, 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 mächtig, wirkmächtig. Und natürlich, wir nennen das dann irgendwie finanzieller Anreiz, wenn es was zu gewinnen gibt. Ne? Also hier schnell reagieren oder ihre Meilen, Lufthansa-Meilen verfallen. Das funktioniert halt auch immer sehr, sehr gut.
Wir hatten auch über das Thema KI schon so ein bisschen gesprochen. Du hast auch gesagt, die nächsten Jahre und gerade auch dieses Jahr gibt es viele Wahlen, kann irgendwie viel passieren. KI hat wahrscheinlich auch den Vorteil, dass man ziemlich automatisiert so One-on-One-Communication machen kann, die deutlich sich besser anfühlt, als würde man einfach nur irgendwie dieselben 10 Textbausteine irgendwie an 100.000 Leute schicken. Was sind noch so typische KI-Möglichkeiten, neben dem Beispiel, die ihr schon erwähnt habt? Das eine war, Carsten hatte gesagt, ich kann auf einmal in jeder Sprache sprechen und bin nicht nur irgendwie begrenzt auf meine typische Zielgruppe. Und du hattest eben gesagt...
Deepfakes habe ich genannt, ne?
Genau, du hattest eben das Thema Deepfakes. Was gibt's noch?
Da hast du im Kern, das auch getroffen, vielleicht nochmal der Schritt zu dieser One-on-One-Kommunikation. Large Language Models. Wohin wird ein Large Language Model optimiert? Nämlich eigentlich so zu agieren und zu kommunizieren wie ein Mensch. Und da braucht man überhaupt nicht viel Fantasie, um zu sehen, dass das eben gerade für Phishing, jetzt dann aber eben natürlich auch auf zwei weitere Kanäle, ne, Deepfake, auch im Voice-Bereich zum Beispiel, da komme ich gleich nochmal drauf, dass man das sehr gut anwenden kann, um eben vor allem etwas, was man früher gemacht hat, manuell, sogenanntes Spear-Phishing, also ich versuche über dich irgendwas rauszukriegen und dann gehe ich auf LinkedIn, aber sehe vielleicht auch noch andere Daten, die über dich verfügbar sind und schicke dir dann einen Angriff, der sehr, sehr, sehr treffgenau und sehr personalisiert ist. Früher wurde das manuell vorgenommen, also im Kontrast zu den Streuangriffen, die wirklich dann sehr generisch waren. Nur das kann ich eben skalieren jetzt. Und das ist die eigentliche sehr starke Innovation oder das Neue jetzt auch für einen Social Engineer. Ich kann eben diese sehr zielgerichteten Angriffe skalieren. Ich kann das auch im Dialog machen. Und das ist etwas, was jetzt schon auf uns zugekommen ist und immer noch weiter zunehmen wird. Also Dinge besser und schneller machen, die bisher passiert sind. Und dann gibt es aber eben auch neuartige Möglichkeiten. Und das sind eben, wir packen ja KI immer in so einen Topf, aber es sind eben sehr viele verschiedene Modelle oder Arten von Modellen, die da in der Forschung weitergetrieben werden oder auch in der Wirtschaft. Und diese Voice-Cloning-Modelle sehe ich eben auch noch als ganz starke Gefahr, was auch eine Form von Deepfake ist. Deepfake wird ja häufiger eher mit Video verknüpft. Aber dieses Voice-Cloning ist etwas, was nun wirklich reif ist. Wir haben, das ist ganz witzig, 2019, da gibt es ja das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die machen alle 2 Jahre so einen Kongress. Und da haben wir vor... dann jetzt 5 Jahren ein Paper veröffentlicht. Da ging es um Voice-Cloning-Angriffe gepaart mit Phishing, also ein sogenannter Double-Barrel-Angriff. Also jemand ruft dich an, dein oder deine CEO, sagt, ich muss hier ganz schnell dir was schicken, ich bin gerade auf dem Weg zum Flughafen, brauche deine Hilfe. Und dann schicken wir eine Mail massiv an alle Mitarbeitenden. Damals waren wir in einer Welt unterwegs, wo Voice-Cloning noch stundenlanges Trainingsmaterial erfordert hat. Also das ging schon. Ich habe dann damals, glaube ich, das Beispiel von Joe Käser, dem Siemens-Vorstandsvorsitzenden, genommen. Der hat ganz viele YouTube-Videos da gehabt. Also da gab es Trainingsmaterial, aber nicht von allen. Wir sind mittlerweile, also und wir haben das damals präsentiert. Es war auch, glaube ich, spannend. Das BSI fand das ganz interessant. Wir haben auch über die Timeline gesprochen, wann das irgendwie marktreif wird, so eine Technologie. Ich war dennoch bei diesem Kongress der allerletzte Speaker im kleinsten Raum. Damals war das noch kein großes Thema. Wir sind jetzt in einer Welt, wo wir Sekunden brauchen, nur noch für Trainingsdaten. Und wenn man mal sich umhorcht, ich habe im Bekanntenkreis zwei Fälle schon gehabt, wo Kinder angerufen haben, ihre Eltern, vermeintlich mit der echten Stimme und in einen Unfall verwickelt wurden und dann wurde danach Geld gefragt. Also wir sehen jetzt eine Situation, wo diese Angriffe, wo das technisch möglich ist, das in kürzer Zeit zu skalieren und aber eine neue Qualität zu erreichen. Also etwas, wo wir vor 5 Jahren noch gedacht haben, das ist technisch nicht möglich. Nun ist es technisch möglich und es kommt auch in riesiger Wucht, in riesiger Zahl auf uns zu. Das heißt also, das sind für mich so die beiden beunruhigendsten Anwendungsfälle von KI. Neben dann natürlich nochmal einen dritten Bereich und das ist so die Softwareentwicklung gestützt durch KI. Also im Malware-Bereich kann man sich auch vorstellen, dass dort neuartige Malware entwickelt wird. Mein Verständnis ist aber, Carsten, da wirst du noch viel mehr Kenntnis haben, ist das noch nicht ganz so weit.
Ja, und wir müssen das auch immer in Balance sehen mit den Fortschritten, die wir auf der Verteidigungsseite haben. Ja, also Security ist immer ein dynamisches Thema, weil wenn es das nicht mehr wäre, dann wäre es einfach per Design abgeschaltet. Dann denkt man da nicht mehr drüber nach. Ja? Security hantiert immer nur mit den Themen, die man nicht abstellen kann, sondern wo tägliches Management so ein bisschen Spy versus Spy nötig ist. So, und wenn jetzt wenn es einfacher möglich ist, eine Phishing-E-Mail zu schreiben, ist es auch einfacher möglich, eine Phishing-E-Mail zu detektieren, genau mit den gleichen Large Language Models, die ja vor allem gut drin sind, vorauszusagen, was jetzt als nächstes kommt und was als nächstes kommt, und sogar Intention verstehen können. Ja? Das heißt, es ist jetzt keine Warnung, dass alles schlimmer wird, sondern ganz im Gegenteil. Es wird nur schlimmer für die stecken bleiben in der Vergangenheit und den Angreifern das Spielfeld überlassen. Aber aus meiner Sicht wird es sogar besser für alle anderen, weil die Investitionen in Schutztools normalerweise besser sind als die technischen Innovationen auf der Angreiferseite. Wenn ich mir eine typische Hacking-Reise anschaue, dann ist das Schreiben der Phishing-E-Mails und die komplette Phishing-Kampagne, das sind die ersten 5%. Ja, da kriege ich einen Account, da kann ich mich jetzt irgendwo einloggen. Aber was dann? Ja, das ist jetzt nicht der Account, auf den ich es abgesehen habe. Das heißt, ich muss jetzt erstmal auf dem Computer mich hochhacken, um da Dateien ausführen zu können, um dann im Netzwerk rumzusuchen nach anderen Servern, anderen Computern, auch da wieder ein bisschen näher ans Ziel, aber nicht ganz. Das dauert Wochen. Und wenn ich jetzt eine wochenlange Reise dadurch verkürze, dass mir jemand eine Phishing-E-Mail vorschreibt, sind es nach wie vor Wochen. Ja? Aber auf der Verteidigungsseite ist es genau andersrum. Da sind wahrscheinlich 95%, also genau umgekehrt, Routinetätigkeiten, dass ich mir Daten anschauen muss, ja, nichts gefunden, Daten anschauen muss, wieder nichts gefunden, wieder nichts gefunden, wieder nichts gefunden, um dann irgendwann mal die Nadel im Heuhaufen zu finden, um dann 5% meiner Zeit drauf zu verbringen, wirklich diesem Indiz nachzugehen und den Hacker in meinem System auszukundschaften und am Ende rauszuschmeißen. So, und wenn ich es schaffe, diese 95% zu automatisieren und mich wirklich auf die Investigation am Ende konzentrieren kann, da werden die Ressourcen von der Effektivität her multipliziert und insoweit ist die künstliche Intelligenz eine Riesenchance, sicherer zu werden, nicht unsicherer zu werden, für alle, die diese Co-Pilots, die diese unterstützenden Werkzeuge einsetzen möchten.
Eben war der Name BSI gefallen. Ich würde von euch beiden gerne mal so eine schwierige Einschätzung haben. Ist das BSI, so wie es jetzt ist, gut für die Zukunft gerüstet? Eher ja oder eher nein?
Da drücken wir uns, weil wir anfangen. Hä? Aber Carsten, du wolltest gerade anfangen.
Ich sage gerne das Nein voraus. Und das BSI war noch nie gut für die Zukunft gerüstet im Sinne von jemandem, der einem hilft, durch das Dickicht der Technik zu navigieren. Ja. Per Definition ist das BSI rückwärtsgewandt, zu sagen, wir versuchen Dinge im Detail zu verstehen und dadurch Standards und Richtlinien abzuleiten, die erst natürlich in der Bundesregierung, das ist die Primäraufgabe, und dann als Zweitverwendung in der Industrie und als Drittverwendung eventuell BSI für Bürger bei allen umsetzbar sind. Das dauert Jahre und damit kann man nicht am Bleeding Edge der Technologie sein. Ja, es ist gut, dass sich jemand um solche Dinge kümmert. Ja, der BSI-Grundschutz, das sind solide Anhaltspunkte, um relativ alte Technik gut zu konfigurieren. Ja, aber deine Frage war ja ganz bewusst nach vorne geschaut. Darum kümmern sich andere, die vielleicht ein bisschen dynamischer unterwegs sind, bei denen Kompromisslösungen besser sind als gar keine Lösungen, wo jetzt nicht alles in einem Standard geregelt werden muss.
Ja. Ich finde, das ist eine sehr gute und versöhnende Antwort für eine schwierige Frage. Niklas, was hast du dir überlegt?
Och, ich nicke da einfach. Nee, also man muss ja auch sagen, dass das BSI ist ja auch seit vielen Jahren ja auch im Umbruch oder wird verändert. Ursprünglich ja mal als eigentlich, also nach meinem Verständnis, Sicherheitsagentur für das Netz des Bundestages eigentlich nur eingerichtet. Er hat es nun ein wesentlich größeres Mandat bekommen, stellt an allen Ecken auch ganz, ganz viele Leute ein. Also ich glaube, über 1000 Stellen sollen da auch besetzt werden. Wir brauchen eine Organisation, die sich eben auch ein bisschen zentralisierterweise oder nicht zentralisierterweise, aber wo sichtbar wird, dass wir nun auch als Staat das Thema ernst nehmen. Es wird nun ernster genommen und an vielen Stellen werden dort wichtige Aufgaben erfüllt. Ansonsten hat, glaube ich, Carsten auch viel davon gesagt, was ich auch sagen würde. Es ist vor allem, und das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Thema in der Cybersicherheit, es ist ein Teamsport, ne? Also es kann nicht, wir können nicht sagen, okay, jetzt gibt's hier die Agentur oder das Bundesamt, das uns jetzt alle sicher macht und nun kann ich das Thema ad acta legen. Das wäre fatal. Es gibt auch auf Seiten der Wirtschaft manchmal da auch Misskonzeptionen, dass da sich nun jemand drum kümmert und wenn ich gehackt werde, dann rufe ich das BSI an und dann helfen die mir sofort. Man muss sich selber drum kümmern und das ist eben dieses typische Public-Private-Partnership, dass auf der privaten Seite der Wirtschaft muss investiert werden, es muss im öffentlichen Bereich investiert werden und wir müssen uns ganz viel austauschen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, denn Security ist ein Spiel, ein Rat Race oder eben Katz-und-Maus-Spiel oder Spy-and-Spy-Game, wo wir als Gesellschaft, als große Gruppe, als Wirtschaft, als solche einen Vorteil haben, wenn wir uns austauschen. Wird das eine Unternehmen in einer Industrie gehackt? Naja, dann ist die Chance relativ hoch, dass das ein Angreifer ist, vielleicht der sagt, ah super, ich habe jetzt hier eine Leadliste oder ich gehe jetzt in eine bestimmte Industrie rein. Und durch den Austausch kann man dann vielleicht ein anderes Unternehmen schon schützen. Konkret haben wir es zum Beispiel gesehen in den USA, als dort MGM gehackt wurde, die große Casino-Kette. Die lagen für viele Wochen im Grunde offline, also alles, Hotels, Casinos etc. Und haben pro Tag dort, glaube ich, $8 Millionen verloren. Das war klassische Ransomware. Der Angreifer hat sich durch eine Helpline reintelefoniert, hat dort Credentials bekommen. Die Prozesse waren da alle nicht optimal ausgerichtet. Und dann haben sie dieses Lösegeld nicht gezahlt und lagen dann eben längere Zeit offline. Parallel dazu wurde Caesars Palace, der direkte Wettbewerber, auch genau von der gleichen Gruppe angegriffen. Der hat dann $15 Millionen gezahlt und konnte weiterarbeiten. Also ich will jetzt gar nicht in diese moralische oder ethische Debatte, soll man zahlen oder nicht, aber hier sieht man eben, hätten die sich vielleicht ausgetauscht, mutmaßlich hätte man dort auch gemeinsam stärker agieren können.
Ja, das ist ein spannender Vergleich. Und das zeigt ja auch nochmal, wahrscheinlich kann man irgendwie einen Staat nur einmal über einen Trick lahmlegen, aber wenn man sagt, oh, ich habe jetzt hier eine Branche mit Deutschlands 772 Spediteuren, den ersten habe ich gehackt, jetzt habe ich nochmal 700 weitere Chancen, genau die gleiche Masche wahrscheinlich nochmal zu probieren, macht das Ganze natürlich nochmal wieder einfacher oder schwieriger zu verteidigen oder einfacher für den Angreifer.
Und aus Sicht des Hackers, ganz wichtig, aus Sicht des Hackers gibt es kaum eine Unterscheidung zwischen Industrien. Die Unterscheidung ist, welche Technologie nutzt du? Ja? Die ganz grobe Unterscheidung ist, bist du Microsoft oder Google? Ja? Das sind unterschiedliche Herangehensweisen. Und die zweite Unterscheidung sind Systeme, die du nutzt, aus dem Internet mit einem einzigen Faktor zugreifbar. Ja? So. Und wenn jetzt zum Beispiel die Kombination wärst, du bist ein Microsoft-Shop, wo man nach wie vor aus historischen Gründen auf den Exchange-Server nur mit Passwort draufkommt, ja, dann bist du einfach der einfachste Fall, komplett unabhängig von der Industrie. Im Zweifel weiß der Hacker gar nicht, in welcher Industrie du bist und kriegt trotzdem irgendwann das Lösegeld, weil er alle deine Windows-Systeme verschlüsselt. nach Geld fragt, überweist es, kriegst Zugriff wieder auf deine Systeme und er zieht zum nächsten.
Wir haben diesen Fall auch gehabt, tatsächlich. Also ich glaube, es gibt schon Gruppen, die sich auch nochmal spezialisieren. In diesem Fall von, ne, ich nutze die Helpline, um dort Credentials zu kriegen. Klar, wenn jetzt Caesars Palace ein bisschen stärker aufgestellt oder anders aufgestellt gewesen wäre, hätte das nicht geklappt. So ein Casino ist wahrscheinlich von den Prozessen dann doch irgendwie ähnlich. Wir haben aber den Fall in Düsseldorf gehabt, wo wir ja hier in Deutschland am Uniklinikum Düsseldorf den ersten Todesfall hatten, der mit einer Cyberattacke verknüpft werden konnte, wo im Nachhinein herauskam, dass diese Gruppe, auch wieder eine Ransomware-Gruppe, eigentlich nicht das Uniklinikum Düsseldorf angreifen wollte. Die wussten gar nicht, was sie angegriffen haben. Haben dann tatsächlich, glaube ich, sogar auch dann für die Entschlüsselung wieder gesorgt. Die haben einfach random geschossen, ne? Und waren dann darüber offensichtlich auch selber bestürzt.
Ich möchte die Leute, die zuhören, nochmal entweder in Aufregung versetzen oder beruhigen. Ich habe eine Freundin und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass sie heimlich mit meiner Mutter textet und sich über mich lustig macht. Und ich würde jetzt gerne einen Hacker beauftragen, irgendwie mal diese Kommunikation rauszufinden. A, glaubt ihr, das ist möglich? Und B, was müsste man dafür ausgeben?
Also möglich auf jeden Fall. Was die Preise betrifft, habe ich keine Vorstellung. Weil was du ansprichst, normalerweise keine Consumer-Dienstleistung ist, sondern eher in größeren Paketen von staatlicher oder sehr gut organisierter krimineller Seite eingekauft wird. Aber es gibt durchaus Dienstleister, die sich darauf spezialisieren, in Anführungsstrichen staatliche Organisationen dabei zu unterstützen, Menschen in anderen Ländern auszuspionieren. Ja, scheinbar darf man immer bei den anderen 199 Ländern das machen, was im eigenen Land verboten wäre. Ja, also und das angesprochene SS7 ist da sicher ein typischer Weg, das zumindest mal zu probieren, klappt nicht überall. Und wer bereit ist, mal etwas tiefer in die Tasche zu greifen, der kauft sich dann eine Android- oder iOS-Malware. Ja, die sind mittlerweile richtig teuer geworden. Da hat sicher den verbleibenden Anbietern geholfen, dass der Platzhirsch NSO Group stark kritisiert wurde und mehr oder weniger vom Markt verdrängt wurde, was natürlich allen anderen jetzt höhere Margen bereitet. Also nach wie vor ein extrem profitabler Markt, wo man so in der Größenordnung Hunderttausende bis einstellig Millionen investiert, um zu wissen, wie man zum Beispiel ein Apple-Gerät aus der Ferne ohne jegliche Hilfestellung durch den Nutzern hacken kann. Die Fähigkeit kann man dann natürlich Dutzende, vielleicht sogar 100 Mal einsetzen, bis irgendwann Apple erfährt, oh, so haben sie das gemacht und das patcht. Das heißt, jeder einzelne Zugriff wird dann irgendwo spekulativ zwischen 50 und ein paar 100.000 Euro liegen. Ja? So viel sollte es dir nicht wert sein. Ja.
Ja, das stimmt dann lieber sozusagen. Zu dem Preis vertraue ich lieber weiter, hast du recht. Aber da habe ich jetzt gerade rausgehört, diese Malware könnte dann auf iOS-Geräte, vielleicht gibt es sowas auch für Android, könnte auf mobile Geräte installiert werden, ohne dass ich da irgendwie meinen USB-Stick ranmachen muss oder ohne dass die Person was installieren muss. Sondern dann wird irgendwie so ein Anruf und dann wird er abgebrochen und dann wird was hinterhergeschickt und dann wird das Handy neu gestartet. Also da ist keine Ahnung, wie das im Einzelnen abläuft, aber es ist möglich, ohne mein Zutun, dass mein Handy übernommen wird und bis zum Beispiel zum nächsten Reboot dann irgendwie jemand mitlesen kann, was ich da mache.
Ganz genau. Ja, die besten Versionen sogar würden einen Reboot überleben. Und typischerweise passiert das über Nachrichten, die geschickt werden, wo dann, sagen wir mal, Bilder oder Audioclips dranhängen in Mediaformaten, die nicht ganz einfach interpretierbar sind und wo genau in diesen Interpretierfunktionen von einem GIF-Bild oder was auch immer dann Programmierfehler drin sind, die einem erlauben, das Betriebssystem zu exploiten und dann entsprechend Teile des Betriebssystems zu überschreiben. Ja? Also wie gesagt, es ist schwierig zu finden, ja? Kann durchaus in den Millionen kosten. Wenn man es einmal gefunden hat, wird es dann aber natürlich überall eingesetzt. Ja?
Ich würde zum Abschied gerne nochmal für drei Interessensgruppen so ein paar, weiß ich, eure Top 1-2-Tipps irgendwie rausfinden. Es haben Leute zugehört, die machen vielleicht noch gar nichts zu dem Thema. Die sind leider noch keine SoSafe-Kunden und die haben auch bei Carsten noch nie ein Security-Audit gebucht. Was ist sozusagen für die Beginner der nächste erste Schritt, den sie angehen sollten?
Grundsätzlich glaube ich, erstmal realisieren, dass das Thema immer ein Schmerzthema bleiben wird. Ja? Perfektion ist der falsche Ansatz. Ja? Technik wird sich ständig weiterschreiben. Und selbst wenn man jetzt das Geheimrezept hätte, um mit großem Investment und viel Zeitaufwand alles sicher zu machen, was wir heute haben, in der gleichen Zeitspanne hat sich die Technik wieder so geändert, dass man wieder von vorne anfängt. Ja? Vielleicht als mentales Framework, wir unterscheiden in Prävention, Detektion und Reaktion. Ja? Das heißt, im Optimalfall würden wir Hacking-Vorfälle verhindern. Das ist nicht immer möglich. Das heißt, das Zweitbeste bei den Verbleibenden ist zu sehen, dass jemand sich gerade im internen Netz oder in den Cloud-Systemen vorwagt und drauf den rauszuschmeißen. Und selbst das ist nicht immer möglich. Das heißt, der dritte Schutzwall sozusagen, zu wissen, wie man im Krisenfall agieren würde, um den Schaden zu begrenzen. Nicht zu verhindern, dafür ist es zu spät, aber zu begrenzen. So. Und typischerweise fangen Organisationen bei Prävention an und fangen dann bei irgendeinem Unterthema, wie zum Beispiel Patching, an und sind 5 Jahre später immer noch am Thema Patching bei Prävention, weil sie nie fertig werden, statt zu sagen, wir streuen unsere Aufwendungen so ein bisschen. Wir werden mittelgut in der Prävention, wir werden mittelgut in der Detektion und wir werden mittelgut in der Reaktion, weil jeder einzelne dieser Bereiche diminishing returns haben, also Grenznutzen auf Deutsch. Ja. Das heißt, es ist relativ einfach, irgendwie auf die 80% zu kommen und fast unmöglich, wirklich nah an die 100% zu kommen. Aber wenn du das durchmultiplizierst, wenn du 3-mal eine 80% Chance hast, großen Schaden zu verhindern, dann bist du ja fast bei den 100%. Ja. Also als Takeaway-Message, versucht mittelgut zu sein, aber in allen Bereichen, statt irgendwo perfekt.
Ja. Das vielleicht auch genau nochmal aufnehmend, diese Multi-Layer-Strategie, ne? Also es ist nicht so, dass ich, okay, Antivirus ist installiert und nun habe ich hier 100% Sicherheit an einem Layer, sondern mehrere Layer, mehrere Zäune hintereinander schalten. Eine andere Perspektive, die man auch noch anwenden kann, ist so Technik, Organisation, Mensch. Ne? In allen drei Bereichen mache ich idealerweise was. Technik ist, ich will nicht sagen klar, aber da gibt es schon sehr viel Standards, was man so an Security-Software im Grunde haben sollte. Organisation, das ist ein Thema, wo man sehr viele große Risiken ziemlich schnell ausschalten kann. Beispiel ist auch, ne, Business-E-Mail-Compromise wieder mal. Wir hatten den Fall jetzt, glaube ich, in Singapur war das, ein Deepfake. Videokonferenz, wurden 25 Millionen Euro oder Dollar rausüberwiesen. Da kann man sich fragen, okay, sollte eine Person die Fähigkeit haben, in der Organisation eine 25 Millionen Euro Überweisung anzuweisen, mal die Prozesse zu hinterfragen. Und dann der Mensch natürlich, das ist klar, die Menschen sensibilisieren, mitnehmen, diese Sicherheitskultur stärken. Und vor allem, es ist eben kein Projekt. Das ist eine Sache, die ich letztens auch mit Ralf Schneider besprochen habe, dem ehemaligen CIO von der Allianz, der war bei uns in unserem Podcast. Und der sagt eben auch, es ist kein Projekt, was irgendwann vorbei ist. Du musst dich dazu committen und auch einen Teil deines Budgets, wir haben da auch Zahlen besprochen, darauf allokieren. Wieder eingangs, was Carsten gesagt hat, wir sind mehr connected, wir haben mehr Fähigkeiten und Funktionalitäten. Und das kommt aber eben auch mit der Notwendigkeit, Security kontinuierlich zu betreiben.
Und wenn ich jetzt schon so ein bisschen fortgeschrittener bin und schon Erfahrung habe, was sind Features, Niklas, die ihr gerade implementiert, wo ihr sagt, oh, das ist ja ein bisschen neu dazugekommen. Oder Carsten, was sind so Anfragen, wo ihr sagt, ah, das ist ja interessant, das ist tatsächlich das, wo wir aktuell dran arbeiten, so ein bisschen als Abschluss.
Also bei uns ganz konkret, eine Sache hat Carsten auch angedeutet oder schon angesprochen, Co-Pilots, also auch für natürlich die Security-Analysten sehen wir das ganz stark in anderen Bereichen, denen zu helfen, durch die Daten durchzukommen. Wir implementieren das für Endnutzer, weil Endnutzer haben auch ganz viele Fragen oder vor allem sehr viele Fragen an das Sicherheitsteam. Sie haben Reports und wir haben dann so einen smarten Bot, der heißt Sophie und mit dem kannst du chatten, da kannst du dich informieren, der trainiert dich auch, aber gleichzeitig kannst du dort zum Beispiel auch einen Report erstellen. Und so kriegt das Sicherheitsteam auch nochmal einen viel mehr Überblick über das, was aktuell passiert in der gesamten Organisation. Und gleichzeitig haben die Mitarbeitenden einen coolen Ansprechpartner, der zum Beispiel auch die Sicherheitsrichtlinie oder Sicherheitspolicy in normal verständliche Sprache übersetzt, was auch ein großes Problem ist. Das sind meist seitenlange Dokumente, wo die Regeln drin stehen. Aber das guckt sich ja keiner an. Früher war so der Standard hier, wir schicken die einmal rum, jeder unterzeichnet die, dann ist gut. Du musst es menschlich, aber du musst dieses Interface zwischen Technik, Risiko und Governance und Mensch viel besser bearbeiten. Das machen wir sehr stark. Und ansonsten haben wir, geht unser Blick, der weitet sich. Also ich habe es eingangs schon gesagt, unsere Kategorie geht in Richtung Human Risk Management. Das heißt, wir betrachten den Menschen etwas ganzheitlicher und nicht nur hat der jetzt das Pflichttraining gemacht, sondern wir schauen eben auch die psychologische Brille an. Also was denkt denn dieser Mensch überhaupt oder die Menschen in einer Organisation über Sicherheit? Was motiviert sie überhaupt? Haben sie die Kenntnisse und haben sie auch die Fähigkeiten und zeigen sie das entsprechend sichere oder eben auch unsichere Verhalten? Das ist natürlich auch alles immer anonym, aber um mal eher so eine Art ganzheitliche Sicht auf die Organisation zu bringen, um vor allem auch vorher agieren zu können, nicht erst, wenn es dann schon zu spät ist.
Danke, Niklas. Und Carsten, wenn wir gleich auflegen, an welches Projekt musst du gleich wieder ran, weil es höchste Prio hat?
Red Teaming oder Purple Teaming in neuer Auslegung. Da geht es darum, dass Organisationen für sich eine Frage beantworten. Wie kann man gerade reinhacken? Was früher ein bisschen ein Schmerz- oder ein Charmthema war, man sagt, ui, wenn es da überhaupt eine Möglichkeit gibt, reinzuhacken, dann hat das Sicherheitsteam ja was falsch gemacht. Heute denkt man da anders drüber nach und sagt, dass Sicherheitsteam hat dann was falsch gemacht, wenn es die Frage nicht beantworten kann, wenn es im Grunde die Deutungshoheit und Meinungsführerschaft den Kriminellen überlässt. Also man muss als erstes wissen, wie man reinhackt, um dann priorisieren zu können. Ja? Und die Herangehensweise, um das rauszufinden, nennt sich Red Teaming. Das leitet sich ab aus dem, ich glaube, preußischen Militärischen, wo die Preußen selber blaue Uniformen hatten, aber zu Friedenszeiten natürlich Manöver auch mit gespielten Gegnern machen mussten und sich dann quasi die Hälfte der Leute rote Uniformen anziehen mussten und so tun, als ob sie die Bösewichte sind. So, und das macht man im Virtuellen heute immer noch. Das heißt, wir ziehen uns im Grunde die roten Uniformen an und versuchen mit den Methoden echter Cyberkrimineller in Unternehmen reinzukommen, um dann zu verstehen, was muss jetzt verbessert werden, um das genau zu verhindern. So, dagegen steht dann das Blue Team, das halt versucht, uns auf frischer Tat zu ertappen und Schlimmeres zu verhindern. Und wenn man die zwei Teams zusammenlegt und sagt, lass doch das Learning priorisieren und wirklich hier so schnell wie möglich zur Erkenntnis kommen, dann ist ein Purple Team, also blau und rot gemischt. Ja. Seit Jahren sind diese Übungen gang und gäbe in der Finanzindustrie, sind auch irgendwann vor, ich glaube, 2-3 Jahren verpflichtend geworden für kritische Finanzinstitute. Das nennt sich TIBER. Auf EU-Ebene müssen alle regulierten Finanzinstitute mittlerweile Red Teaming machen. Es kommt jetzt aber für alle anderen auch über NIS 2 heißt für die Regulation und DORA für die Finanzinstitute, die noch nicht so scharf reguliert sind. Das heißt, ausnahmsweise mal eine gute Idee, die über Regulation in den Markt gedrückt wird. Und dadurch, also wenn ihr noch kein Red Team gemacht habt, denkt mal drüber nach, um genau diesen Erkenntnisgewinn zu haben, was macht uns gerade für einen kriminellen Hacker attraktiv. Und genau an den Themen will man arbeiten. Wenn ihr irgendwas macht in der Security, wo der Kriminelle sagt, ist uns ziemlich egal, ja, dann macht's nicht. Ihr macht's ja genau nur, um denen im Weg zu stehen.
Vielen Dank, ihr beiden. Das waren ganz, ganz tolle Inputs. Und ich habe noch viele Themen neu dazu verstanden. Ich finde das Thema Security schon immer so ein bisschen spannend. Aber da waren ganz, ganz viele Themen dabei, die ich so noch nicht gehört habe. Ganz lieben Dank.
Ja, danke, Christoph.
Ich habe mich bei Niklas bei SoSafe, hatte ich ja schon erwähnt, kostenlos angemeldet und kriege jetzt in den nächsten Tagen Phishing-E-Mails und bin sehr gespannt, wie das läuft. Also da werdet ihr auch in den Shownotes nochmal weiterführende Links. Könnte vielleicht ganz spannend sein für den einen oder anderen, das einfach mal auf sicher auszuprobieren, ob man anfällig ist für das Thema Phishing. Da freue ich mich schon drauf auf die 5 E-Mails und auch die Profile von Niklas werden in den Shownotes verlinken und auch natürlich von Carsten, was Carsten so macht und die Homepage seines Unternehmens. Und auch bei Carsten habe ich gestern Abend noch so ein bisschen rumgeguckt. Da habe ich dann irgendwie so ein GitHub-Repository gefunden, das ihr Unternehmen hat, wo man halt wirklich Code runterladen kann. Und teilweise sind da ziemlich coole Sachen drin. Zum Beispiel hattet ihr gefunden, dass sich verschlüsselte Dateien, die von einer Ransomware verschlüsselt wurden, in einem gewissen Zeitraum kostenlos wieder entschlüsseln lassen. Also habt ihr so einen Bug sozusagen gefunden in dieser Ransomware und reverse-engineert, wie man das wieder entschlüsseln kann. Und habt gesagt, hier ist der, glaube Python-Code, kann eigentlich jeder anwenden, der verschlüsselt wurde. wahnsinnig wertvolle Geschichten, die ich bei euch auf den Webseiten gefunden wurde. Dafür auch wahrscheinlich im Namen von vielen geschützten Leuten, die nie gemerkt haben, warum sie vielleicht nicht gehackt wurden oder warum sie vielleicht nicht angegriffen wurden. Das hängt dann an solchen Leuten wie euch und dafür stellvertretend auch noch mal herzlichen Dank für eure coole Arbeit.
Danke.
Dankeschön.
Dann würde ich sagen, ihr Lieben, toll, dass ihr zugehört habt. Und immer, ja, wenn 100 Leute so einen Podcast anfangen, dann kommen erstaunlicherweise nicht 100 Leute auch bis zum Ende. Manche, keine Ahnung, müssen irgendwie weiterarbeiten oder der Mann ruft an oder die Frau ruft an oder die Mutter ruft an und dann geht man während des Podcasts leider verloren. Aber alle, die diese Verabschiedung hören, ihr seid in meinem Herzen, Küsschen aufs Auge. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und so eine tolle Folge wie heute, das machen wir einmal im Monat, am letzten Freitag, das ist unser Inside Talk, aber jeden Montag machen wir eine normale Episode, die nennt sich Digitale VorreiterInnen und da haben wir Interviews mit Movers, Shakers, Hackers, Non-Hackers, allem, was es so gibt. Jeder, der sich zum Thema Digitalisierung auskennt und Dinge erlebt hat und tolle Geschichten zu teilen hat. Also hört unbedingt auch da rein, abonniert uns und dann freue ich mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin würde ich sagen, ganz, ganz liebe digitale Grüße an euch nach Hause. Habt eine schöne Woche und ich verabschiede mich. Tschüss, Niklas.
Ciao. Ciao, Christoph, danke.
Und tschüss, Carsten. Bye, bye.
Ja, alles Gute.